Mikkel las den Brief wieder und wieder. Die Schrift war unverkennbar, doch er glaubte keinen Moment daran, dass ihn Penelope aus eigenem Antrieb geschrieben hatte. »Wo immer du sein magst.« Sie wusste ganz genau, dass Julian in Paris war und auf sie wartete. Wenn sie vorgab, seinen Verbleib nicht zu kennen, überlegte Mikkel, dann um ihn zu schützen. Wovor aber wollte sie ihn schützen, wenn sie ihn dergestalt von sich wies? Nach langem Überlegen beschloss er, den Brief nicht weiterzuschicken, nicht bevor er den Grund dafür erfuhr. Ohne triftigen Grund sollte nicht seine Hand es sein, die dem Freund diesen Dolch ins Herz stieße. Ein paar Tage später hörte er, dass Don Ricardo Aldaya, der es leid war, Jacinta Coronado wie einen Wachposten vor der Tür seines Hauses auf Nachrichten von Penelope lauern zu sehen, seine Beziehungen hatte spielen lassen und die Kinderfrau seiner Tochter ins Irrenhaus von Horta einsperren lassen. Als Mikkel Moliner sie besuchen wollte, wurde ihm die Erlaubnis verweigert. Einer plötzlichen Eingebung folgend suchte Mikkel die Pension auf, in der Jacinta in den Monaten nach ihrem Hinauswurf gewohnt hatte. Als er sagte, wer er war, erinnerte sich die Inhaberin, dass Jacinta eine Nachricht auf seinen Namen hinterlassen habe. Er bekam die Nachricht ausgehändigt, in der die Kinderfrau ihm mitteilte, sie wisse, dass eines der Dienstmädchen im Hause Aldaya, Laura, entlassen worden sei, nachdem man erfahren habe, dass sie Julian insgeheim einen von Penelope verfassten Brief habe zukommen lassen. Mikkel sagte sich, die einzige Adresse, wohin Penelope aus ihrer Gefangenschaft den Brief habe schicken können, sei die Wohnung von Julians Eltern in der Ronda de San Antonio, weil sie darauf vertraute, dass sie ihn dann an ihren Sohn nach Paris weiterleiten würden. Also beschloss er, Sophie Carax zu besuchen, um diesen Brief zu holen und Julian zu schicken. Aber Sophie Carax wohnte nicht mehr dort. Sie hatte ihren Mann einige Tage zuvor verlassen. Nun versuchte er, mit dem Hutmacher zu sprechen, der seine Tage zurückgezogen im Laden verbrachte, von Wut und Demütigung zerfressen. »Ich habe keinen Sohn«, bekam er als einzige Antwort zu hören. Mikkel Moliner ging wieder, ohne zu wissen, dass dieser Brief bei der Pförtnerin des Hauses gelandet war und dass viele Jahre später du, Daniel, ihn finden und die Worte lesen würdest, die Penelope diesmal von Herzen an Julian geschrieben hatte und die er nie zu Gesicht bekommen sollte. Als er den Hutladen Fortuny verließ, trat eine Nachbarin zu ihm und teilte ihm mit, Sophie vegetiere in einer Pension hinter dem Hauptpostamt dahin und warte auf die Abfahrt des Schiffs, das sie nach Südamerika bringen sollte. Mikkel wandte sich dorthin und traf in einem düsteren, feuchten Zimmer auf Sophie Carax. Als sie den von Penelope unterschriebenen Brief las, den Jorge Aldaya Mikkel gebracht hatte, vergoss sie Tränen der Wut. »Sie weiß es«, murmelte sie, »das arme Ding, sie weiß es.« »Sie weiß was?«, fragte Mikkel. »Es ist meine Schuld, es ist meine Schuld.« Verständnislos nahm Mikkel ihre Hände. Sophie getraute sich nicht, ihn anzuschauen. »Penelope und Julian sind Geschwister«, flüsterte sie. Sophie Carax war knapp 19, als sie mittellos nach Barcelona kam. Eine Musikschule erklärte sich bereit, sie als Privatlehrerin für Klavier und Gesang anzustellen. In dieser Zeit lernte sie einen jungen Hutmacher, wie er sich mit zünftigem Stolz nannte, namens Antoni Fortuny kennen, der offensichtlich fest entschlossen war, ihr um jeden Preis den Hof zu machen. Fortuny, für den Sophie eine herzliche Freundschaft und sonst nichts empfand, schlug ihr schon bald die Ehe vor, ein Antrag, den sie von Mal zu Mal ausschlug. Aber sie tändelte aus Einsamkeit oder Schwäche weiter mit dem Werben des Hutmachers und dachte, irgendwann würde er schon ein anderes Mädchen kennenlernen, das eher geneigt wäre, ihn zu erhören. Sie sah Antoni jeweils sonntags nach der Messe. Den Rest der Woche widmete sie sich ihrem Musikunterricht. Ihre Lieblingsschülerin war ein Mädchen mit beachtlichem Talent namens Anna Weiß, Tochter eines reichen Textilmaschinenfabrikanten. Im Hause Weiß lernte Sophie Don Ricardo Aldaya kennen, den Erben des Aldaya-Imperiums, und schon damals die große, aufstrebende Hoffnung der katalanischen Plutokratie des ausgehenden Jahrhunderts. Sophie brauchte mit Don Ricardo nur einen Blick zu wechseln, um zu wissen, dass sie für immer verloren war. Aldaya hatte Wolfsaugen, gefräßig und scharf. Er küsste ihr langsam die Hand und liebkoste dabei mit den Lippen ihre Knöchel. Was der Hutmacher an Freundlichkeit und Aufmerksamkeit verströmte, war bei Don Ricardo Grausamkeit und Kraft. Nie hatte etwas in ihrem Leben sie so erschreckt, wie unter Anzug und Haut das Raubtier zu erkennen. Eine Woche später sah sich Sophie am Eingang der Musikschule Don Ricardo Aldaya gegenüber, der rauchend und in der Zeitung blätternd auf sie wartete. Sie wechselten einen Blick, und ohne dass ein Wort fiel, führte er sie zu einem Haus an der übernächsten Kreuzung. Es war ein neues Gebäude, noch ohne Mieter. Sie fuhren mit dem Aufzug hinauf. Don Ricardo öffnete eine Tür und ließ ihr den Vortritt. Außer einem mit dem nötigsten ausgestatteten Schlafzimmer gab es weder Möbel, noch Bilder, noch Lampen. Don Ricardo Aldaya schloss die Tür und die beiden schauten sich an.
»Ich habe die ganze Woche nicht aufgehört, an dich zu denken. Du brauchst mir nur zu sagen, dass es dir nicht ebenso ergangen ist und ich lasse dich gehen. Und du wirst mich nie wiedersehen«, sagte Ricardo.
Sophie schüttelte den Kopf. Die Geschichte ihrer heimlichen Begegnungen dauerte 96 Tage. Sie sahen sich immer in dieser leeren Wohnung, dienstags und donnerstags, nachmittags um 3. Ihre Rendezvous dauerten nie länger als eine Stunde. Manchmal blieb Sophie allein zurück, nachdem Aldaya gegangen war, und weinte oder zitterte in einer Ecke des Schlafzimmers. Später, wenn der Sonntag kam, sah der Hutmacher nicht die Verzweiflung in ihrem Lächeln, in ihrer Fügsamkeit. Er sah nichts. Vielleicht deshalb nahm sie sein Eheversprechen an. Schon damals spürte sie, dass sie Aldayas Kind im Leib trug, aber sie fürchtete sich, es ihm zu sagen, fast so sehr, wie sie fürchtete, ihn zu verlieren. Einmal mehr sah Aldaya ihr an, was sie zu gestehen außerstande war. Er gab ihr 500 Peseten, eine Adresse und den Befehl, sich das Kind wegmachen zu lassen. Als Sophie sich weigerte, ohrfeigte er sie, bis sie aus den Ohren blutete, und drohte ihr damit, sie umbringen zu lassen, sollte sie es wagen, ihre Begegnungen zu erwähnen oder zu behaupten, das Kind sei von ihm. Als sie dem Hutmacher sagte, auf der Plaza del Pino hätten ein paar Halunken versucht, ihr die Handtasche zu entreißen, glaubte er ihr. Als sie ihm sagte, sie wolle seine Frau werden, glaubte er ihr. Sophie Carax hatte nie gedacht, dass sie Don Ricardo nach Jahren wiedersehen würde und dass er zurückkäme, um den Sohn kennenzulernen, den er für 500 Peseten hatte verschwinden lassen wollen. In Jorge, seinem Erstgeborenen, vermochte er nicht, sich selbst zu sehen. Der Junge war schwach, zurückhaltend und entbehrte der geistigen Präsenz des Vaters. Seit Jahren wusste er um den Sohn des Hutmachers und beschloss, den Jungen kennenzulernen.